Alle Leute, die ihr Auto lieben, haben aufgeatmet in den letzten beiden Wochen, weil vermeldet worden war, das Verbrenneraus sei vom Tisch. Entwarnung also. Dass dem nicht so ist, haben gewissenhaftere Beobachter allerdings bemerkt. Zum Beispiel Markus Buchheit, ein AfD-Europaabgeordneter im Parlament in Straßburg. Er sieht ganz deutlich die Folgen der jetzigen Politik für die Autoindustrie und für die Industrie schlechthin. Hören wir ihm kurz zu.
Manchmal kommen wir vor wie im Irrenhaus. Es ist kafkaesk, was hier passiert. 2019 saßen wir hier und hatten schon erste Studien vorliegen, damals als Greta Thunberg herumgerannt ist. Und meine Kollegen von der EVP, von der S&D und all den anderen Parteien, die jetzt groß eine Industrie retten wollen, die schon da niederliegt, diese Industrie ist schon im Arsch, die ist schon fertig. Wir müssen nicht drüber reden, den großen Kollaps zu verhindern. Der Kollaps ist da. Wir haben 2019 gewusst, wir werden 200.000 bis 400.000 Arbeitsplätze verlieren bis 35. Jetzt stehen wir da, dieses Jahr 60.000, ich rede von deutschen Zahlen, pardon, ja. 60.000 fast dieses Jahr verloren, über 240.000 verloren seit der Einführung des Green Deal. Und wir machen uns hier Gedanken darüber, was wir jetzt noch schnell machen können. Meine Damen und Herren, da draußen sind Bürger, das sind Unternehmer, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, was für ein Irrenhaus das hier geworden ist. Und wir sind jetzt gerade da, ich muss einem Vorredner zuhören, der sich ernsthaft Gedanken darüber macht, was die Firmen produzieren sollen, wie groß die Autos sind. Das ist unglaublich. Hayek hat einen Nobelpreis dafür bekommen, weil er gesagt hat, wir als Politiker wissen es nicht besser als die Unternehmen. Es ist Wissensanmaßung, was hier in diesem Hause immer noch 2025 im Herbst passiert. Die Unternehmen wissen, was sie produzieren wollen und müssen. Die tragen das Risiko für ihre Entscheidungen. Hier drin im Raum trägt niemand ein Risiko. Wir haben eine große Klappe, wir haben viele Worte und wir sind hinterher großartig betroffen. Das ist aber nicht Verantwortung übernehmen, was hier passiert. Die Unternehmen draußen tun das, die Arbeitnehmer da draußen tun das. Deswegen ist es für mich doch gar keine Frage. Wir müssen den Firmen wieder die Luft zum Atmen lassen, damit die selber auf die Weltmärkte können. Wir müssen schauen, dass Mercosur funktioniert, damit sie Südamerika kriegen als Markt. China ist gestorben, machen wir uns nichts vor. Die überrollen uns, die haben den Markt blockiert, die Chinesen kaufen chinesische Produkte. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. So, und jetzt müssen wir die restlichen Vorgaben, die wir aufgestellt haben, CO2 und all diese Ideologie abschaffen, wenn wir noch irgendwas in unserer Industrie retten wollen und diesen Leuten wieder Luft geben wollen.
Das war Herr Buchheit im Europäischen Parlament. Ich begrüße ihn nun hier bei uns. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Herr Winter.
Hallo Herr Buchheit, das war ja ein schöner Rant. Ja? Sie haben da deutliche Worte gefunden, Sachen, die ich laufend denke, die aber keiner sagt, außer Sie. Ja? Sie befürchten schwere Folgen für die Industrie durch den Green Deal Politikgeschichten da, aber ist es jetzt nicht so, dass durch das Verbrenneraus alles wieder, ich sage es ironisch, einigermaßen gut wird? Dieser Eindruck wird ja überall zu erwecken versucht.
Herr Winter, ich habe vielen Kollegen zuhören dürfen, gestern und heute, von den Sozialisten über die Grünen, auch über den einen oder anderen CDU. Es ist keiner so richtig zufrieden mit dem, was da jetzt gerade passiert ist. Und nein, für mich, Sie haben es ja schon ein bisschen in dem Clip auch rausgehört, der ich ein bisschen libertärer unterwegs bin, ist das überhaupt kein Schritt in die richtige Richtung und überhaupt keine Entwarnung jetzt gerade. Wir müssen, wenn wir das mit der Entbürokratisierung ernst nehmen, wenn wir wissen, dass wir keine Götter sind, wenn wir wissen, wie wenig unser europäischer und deutscher Einfluss auf das Weltklima ist, die gesamten Vorgaben, die mit Greta Thunberg im Herbst 2018, 2019 begonnen haben, all diese Vorgaben loswerden. Es geht nicht nur um das Verbrenneraus jetzt gerade, für sich schon irrsinnig. Es geht natürlich über ganz viele andere Politikbereiche. Ich darf Sie zum Beispiel an die CO2-Zertifikate erinnern. Das muss alles weg. Unternehmen tragen Risikos oder müssen das Risiko tragen, weil sie auch am Schluss den Gewinn mitnehmen. Wir tun das nicht und bei der Behauptung bleibe ich. Insofern müssen wir so wenig Vorgaben machen, wie es geht. Und erstmal zur Erkenntnis kommen, wir werden das Weltklima nicht retten in der EU.
Ja, und davon abgesehen müssen wir hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Das funktionierte ja wie bei dem berühmten Potsdam-Treffen. Es bleibt nur ein Satz übrig, da haben sich die Rechten getroffen und wollten Leute deportieren. Hier bleibt übrig, das Verbrenneraus ist aus. Ja? Was unterscheidet denn die neuen Regelungen von den alten?
Ja, ihr witzig. Also zunächst mal das Referenzniveau, auf das wir uns jetzt beziehen, ist 2021. So. 2035 hat die EU-Kommission gesagt, Ursula von der Leyen, CDU-Politikerin, hat gesagt, 2035 wollen wir nur noch Neufahrzeuge zulassen, die eine Emission von 0% haben gegenüber 2021, was uns nur mit Wasserstoff- und Elektrofahrzeugen quasi gelungen wäre. So, jetzt soll dieses Niveau gedrückt werden auf 90%. Das heißt, wir haben gerade 10% gut gemacht 2035. Was uns dann überlässt, beispielsweise Fahrzeuge mit Range Extendern oder Hybridfahrzeuge, die wir diese 10% da reinpressen können. Und dann gibt es noch ein paar Zusatzrechnungen, wie man auf diese 10% kommt. Grüner Stahl, E-Fuels und so weiter. Bei den E-Fuels wird es dann besonders spannend. Da müssen wir gar nicht ins Detail gehen, weil die Details sind noch gar nicht bekannt. Aber es ist hier... Es ist ja nicht mal ein Taschenspielertrick, die ganze Nummer. Es ist gewollt und nicht gekonnt. Es hilft unseren Firmen gar nichts und es bringt der Marktfreiheit gar nichts, was hier passiert ist, dass man von 100% auf 90% jetzt runtergeht, was die Emissionsreduktionen angeht.
Das heißt also, was passiert ist, Friedrich Merz schreibt einen Brief, ja? Dann wird ein bisschen diskutiert und dann ist quasi alles so wie vorher und es wird gemeldet, das Verbrenner aus ist weg.
Damit geht es ja schon los. Ja, Sie haben es ja gerade richtig erwähnt. Der große Friedrich Merz, der also die Nöte und Sorgen der Zeit erkannt hat, der gesagt hat, wir sind mittlerweile von den Zahlen noch mal ein bisschen drüber, die Aufnahme war 3 Wochen alt, sind wir schon über die 300.000 mittlerweile Arbeitsplätze, die wir in Deutschland verloren haben, nur in der Automobilindustrie. Der erkennt also jetzt das Problem für unsere Firmen, die machen keine Gewinne mehr und so weiter und sagt, jetzt hau ich mal mit der Faust auf den Tisch, gehe nach Brüssel, sage, ich bin der größte Nettozahler hier in der Europäischen Union und kippe das gesamte Verbrennerverbot 2035. Es geht alles wieder zurück auf Anfang. Aber nein, das hat er nicht getan. Er schreibt stattdessen einen Bettelbrief nach Brüssel zu Ursula von der Leyen, einen Brief schreibt er und sagt, bitte, bitte, liebe Uschi, lass uns wenigstens die Range Extender und die Hybride erhalten. Das ist alles, was passiert ist. Die großen Marktvorteile, die wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben, mit Milliarden oder Billionen gar, die haben wir bekommen. Wir haben ein natürliches Monopol in diesem Bereich, weil wir in der Verbrennertechnologie stark waren. Ja, auch aufgrund der starken Vorschriften, die wir dort hatten, Euro 6, Euro 7 Normen und so weiter. Da hat uns keiner was vorgemacht in diesem Bereich. So, jetzt sind Sie zum Beispiel, Sie sind ein guter Tennisspieler, ja? So, jetzt bin ich hier Trainer und sage, du warst zwar ein guter Tennisspieler, aber sofort spielst du Fußball. Und genau das ist passiert. Wir springen von dem einen Metier, in dem wir Marktführer sind, in dem wir natürliches Monopol haben, in den Elektrobereich, wo andere die Chefs sind, weil die dort länger geforscht haben. So, jetzt wundere ich mich, dass meine ganze Industrie im Bach runtergeht. Also das kann es nicht sein und das war halbherzig bestenfalls.
Ja, und Sie vergessen auch die Nachfrage. Ja, also ich würde sagen, mich interessiert das alles nicht als Verbraucher. Ich kaufe mir kein E-Auto, weil ich meinen Diesel so liebe und weil er sich so bewährt hat. Da kann die Frau von der Leyen sich jetzt auf den Kopf stellen, aber damit ist es ja nicht getan. Wie wird denn dieses Verbrenner aus dann trickreich durchgesetzt? Da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden, was da so im Werkzeugkasten oder im Waffenschrank steht.
Ach so, ja, klar. Sie haben natürlich Strafzahlungen. Es ist ja immer doppelt hier, Zuckerbrot und
Teig. An mich? Muss ich Strafe zahlen?
Ja, das ist keine Sorge, Sie kommen auch noch dran. Irgendwas werden Sie drankommen. Aber jetzt momentan ist es so, dass die Hersteller Strafen zahlen müssen, wenn sie die Flottengrenzwerte, also es wird immer flottenweise gedacht, das heißt über alle verkauften Autos, überschreiten. Ich glaube, da sind wir jetzt dann für die nächsten, es wurde ein bisschen liberal, auch das, ja, es wird ja permanent nur rumgedoktert, das wurde ein bisschen liberalisiert, das heißt, wir haben jetzt keine Flottenstrafzahlen für das Jahr 2025, wenn wir über, 93,6 Gramm, glaube ich, CO2 pro 100 Kilometer sind im Flottendurchschnitt, sondern das wird jetzt auf eine Periode umgerechnet 2025, 26 und 27. Das heißt, wenn Sie in diesem Jahr jetzt viele Autos verkaufen, die hohe CO2-Emissionen haben, dann können Sie das im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dadurch kompensieren, dass Sie besonders viele Elektrofahrzeuge verkaufen. So, wir hatten ursprünglich, als diese sogenannte Liberalisierung noch nicht da war, erwartet, dass die Autohersteller 15 Milliarden Euro Strafe zahlen müssen für dieses Jahr alleine. So, also das heißt, der Industrie geht es schon schlecht und ich schmeiße hier permanent noch weitere Knüppel zwischen die Beine und verkaufe das dann damit, dass das hier der technische, Sie müssen mal die ganzen Nachrichten gerade lesen, dem Elektroauto gehört die Zukunft. Der Herr Dudenhöfer, da kommt ja gar nicht mehr raus, für Pressemitteilungen schreiben und Talkshow-Auftritten gerade, dem Elektroauto gehört, naja, wem die Zukunft gehört, das bestimmt der Verbraucher und der Hersteller, aber sicherlich nicht irgendwelche Typen in Brüssel.
An wen verkaufe ich denn diese Flotte?
Ihnen, als Nachfrager, privat.
Nee, eben nicht. Das ist ja, nee, das ist der Hintergrund meiner Frage. Ich versuche sie da ein bisschen hinzuführen. Jetzt hat man ja einen Haufen E-Autos gebaut, ja. Die Automobilhersteller sind verpflichtet, die alle loszuschlagen. Und wo ist jetzt der Abfrager, der die Nachfrage hat? Also ich nehme an, ich kaufe es nicht, ja. Ich kaufe mir dann in Italien irgendeinen alten Diesel, und ich will kein E-Auto. Ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die so denken, auch weil natürlich die Stromversorgung in Zukunft prekär sein wird. Aber ich versuche dahinter zu kommen. Wenn VW 90% seiner Auto als E-Auto verkaufen muss, wer kauft die dann?
Ja, so weit sind wir noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich auch noch einen Gesetzesvorschlag zur Zwangsabnahme bei privaten.
Ja, ich wollte natürlich auf die Mietwagen und die Leasing-Geschichten raus.
Da kommen Sie aber auch nicht auf die Zahlen, die Sie gerade vorgegeben haben. Das ist das Problem. Also es ist vieles nicht zu Ende gedacht hier. Aber wie gesagt, ich glaube, in erster Linie ist auch hier wieder Freiheit ein Problem, ne?
Ja, also wir haben ja so eine Art Friedrich-Merz-Wahleffekt jetzt. Das amüsiert mich sehr. Ich bin auch froh, dass Sie sich über diese ganzen Geschichten zu amüsieren scheinen. Sehr schön.
Herr Winter, am Schluss Sarkasmus und Alkohol.
Das hält uns genau, ja, absolut. Aber wenn jetzt, also alle Leute denken, wir haben Friedrich Merz gewählt, jetzt wird alles gut. Ja, genauso denken die Leute jetzt, okay, das Verbrenner aus ist abgeschafft, jetzt wird alles gut und wir fahren jetzt ganz normal mit unserem Auto weiter wie bisher auch. Wie schätzen Sie das ein? Also ist das derselbe Effekt? Was ich fragen wollte, ist das der Anfang? Ist das der Anfang eines Rückruderns, das auch noch weitergehen wird? Oder sehen wir weiterhin den Green Deal, bis der Arzt kommt?
Davon gehe ich aus. Ja, Sie haben jetzt gesehen, Donald Trump steckt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Die Chinesen machen ihr eigenes Ding. Und ich bin mir sicher, dass wir in der EU auch davon abkommen. Aber zu welchem Preis? Ja, Sie sollten jetzt mal sehen, was wir die Woche auch in Brüssel beschlossen haben, was wir permanent beschließen. Also kurz nochmal für die Zuhörer, 19.000 Gesetze in den letzten 10 Jahren. Da steht immer noch was vom Klimawandel, CO2-Reduktionen und sonstigen drin. Es dauert, bis die Leute aufwachen. Und ich frage mich, wie hoch muss der Preis sein, bis man endlich anerkennt, dass dieser Weg der falsche Weg ist? Also wie viele 100.000 Arbeitsplätze wollen wir noch aufs Spiel setzen? Das heißt, die Wende wird kommen, der Green Deal wird fallen, davon bin ich fest überzeugt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit dazu, weil irgendwann die Kohle aus ist. Aber wir werden einen hohen Preis bezahlt haben bis dahin. Also je früher, desto besser. Aber das Beste wäre natürlich gewesen, auch weil Sie gerade Friedrich Merz in der CDU erwähnt haben, das sind die Typen, die das Ganze mit eingeführt haben, ja, die sich jetzt da als große Retter darstellen wollen.
Absolut. Gut, also wir werden ja dann noch viel zu beobachten haben, gerade in Sachen Verbrenner aus. Lieber Herr Buchheit, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen persönlich tatsächlich viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.